meiner Seite aus möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Abend heute. Ich freue mich, dass der Saal wieder voll ist, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und bevor ich zum Thema von heute Abend komme, würde ich gern noch einen kleinen Rückblick geben auf das, was wir gestern durchgenommen haben. Unsere ganze Themenreihe steht ja unter dem Motto, es lohnt sich zu leben. Aber um den Titel vollständig anzugeben, müsste man eigentlich sagen, es lohnt sich zu leben mit Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist derjenige, der unserem Leben einen wirklichen Sinn geben kann. Worin besteht der Sinn unseres Lebens? Das war unser Thema am ersten Abend. Gott hat uns geschaffen für sich, um in einer engen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber damit dies möglich ist, ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und das war gestern unser Thema. Die wichtigste Person der Weltgeschichte. Wer ist das? Jesus Christus. Über niemand anderem wurden so viele Bücher geschrieben wie über Jesus. Es gibt niemand anderes, den so viele Menschen verehren und anhangen und die ihr Leben für ihn lassen würden, als für Jesus. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um die Brücke zu uns zu bauen. In der Bibel steht, dass Paulus von Gott einen Auftrag bekommen hat. Und dieser Auftrag hieß, du sollst zu den Heiden gehen. Gott sagt zu mir, ich sende dich zu den Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. In diesem Text spricht Gott von zwei unterschiedlichen Reichen. Einmal ist es das Reich der Finsternis, das ist hier angedeutet durch den schwarzen Kreis, und auf der anderen Seite vom Reich des Lichtes, das ist hier angedeutet durch den weißen Kreis. Und es heißt, dass wir einen Wechsel vollziehen sollen vom Reich der Finsternis zum Reich des Lichtes. Und diesen Wechsel, den wir vollziehen können, das ist die Bekehrung, das ist die Umkehr. Wer gehört zum Reich der Finsternis? Von Natur aus gehört jeder Mensch zum Reich der Finsternis. Der Mensch lebt unter der Sünde. Seit dem Sündenfall sind wir von Gott getrennt. Eigentlich ist es der Satan, der unser Leben regiert. Aber damit wir davon frei werden können, damit wir wirklich ein sinnerfülltes Leben führen können, brauchen wir Jesus. Nur durch ihn können wir zum Reich des Lichtes wechseln. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, ich glaube, dass es ganz egal ist, an welchen Gott wir glauben. Ob es jetzt der Gott ist, der im Koran beschrieben wird, oder ob es der Gott der Bibel ist oder irgendein anderer. Diese Meinung, die diese Person gesagt hat, ist nicht selten. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die so denken. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich das erschütternd, wie gleichgültig manche Leute sind in geistlichen Fragen. Stell dir einmal vor, du bist krank und gehst zur Apotheke. Und du sagst jetzt zu dem Apotheker, ich bin jetzt krank, bitte geben Sie mir eine Medizin, aber bitte egal welche. Nicht wichtig welche, Hauptsache eine Medizin, egal was. Ob diese Medizin wohl helfen wird? Ich glaube, so gleichgültig würden wir nicht daran gehen, wenn wir schwer krank sind. Vor einiger Zeit stand ich in Hannover auf dem Bahnhof. Ich wollte umsteigen und es musste ganz schnell gehen, weil ich nur wenig Zeit zum Umsteigen hatte. Und ich wusste nicht sofort, wo muss ich jetzt hin, wo steht der Zug, in den ich einsteigen muss. Und dann sah ich dort einen Beamten auf dem Bahnsteig. Sofort ging ich auf ihn zu und fragte ihn, wo ist der Zug nach Sandkrug? Und er sagte mir, da steht er. Und ich sofort rein in den Zug und kurz danach fuhr der Zug auch schon los. Und dann saß ich in dem Zug, habe die Reise genossen, habe die schöne Landschaft genossen, aus dem Fenster gesehen. Wir hatten auch gutes Wetter an dem Tag. Und nach einiger Zeit sah ich auf die Uhr, eigentlich ist es Zeit, dass wir ankommen sollten. Und nun, der Zug fuhr und fuhr, er fuhr immer weiter. Nun ja, manchmal haben Züge ja auch Verspätung. Sowas habe ich auch schon erlebt. Und der Zug fuhr weiter und fuhr weiter. Und als dann der Schaffner oder einer von diesen Beamten dort den Gang entlang kam, da fragte ich ihn, wann denn der Zug in Sandkrug ankäme. Er fragte, ob ich mal mein... Nein, es war anders. Er fragte, ob er mein Ticket sehen könnte. Und als er dann mein Ticket sah und drauf guckte, da erklärte er mir, dass dieser Zug nicht nach Sandkrug fährt. Ich sitze im falschen Zug. Aber er gab mir gleichzeitig auch einen richtig guten Tipp. Und er sagte zu mir, bei dem nächsten Bahnhof, da können Sie aussteigen und da können Sie umsteigen in den richtigen Zug. Und was meint ihr, was ich gemacht habe? Habe ich mir jetzt gesagt, ach, ich sitze in einem Zug und ich möchte zwar nach Sandkrug, aber mir ist es egal welcher. Ich nehme einfach irgendeinen. Nein, natürlich habe ich das so nicht gemacht, sondern ich wollte umsteigen in den richtigen Zug, der nach Sandkrug fährt. Und so habe ich das auch gemacht. An der nächsten Haltestelle bin ich ausgestiegen, habe mir dann ein neues Ticket gekauft, bin in den richtigen Zug eingestiegen und dann auch noch rechtzeitig am Ort gewesen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe so gedacht, wenn jemand einen Unfall hat, einen schweren Unfall und ist schwer verletzt, er braucht einen Rettungswagen. Er braucht den Notdienst. Und dann nimmt er sein Telefon. Oder vielleicht ist ein anderer da, der das gesehen hat. Und er sagt, jetzt muss ich den Krankenwagen rufen. Und er nimmt sein Telefon, um anzurufen. Und dann sagt er, ach, ich tippe mal eine Nummer ein. Egal welche. Ja? Ob das wohl klappen wird? Ob der Krankenwagen kommt? Und ich glaube, uns allen ist ziemlich klar, so gleichgültig gehen wir in solchen Situationen nicht damit um, sondern dann sind wir ganz pingelig und ganz genau, dann wollen wir die richtige Nummer wählen, denn jetzt geht es möglicherweise um Leben und Tod. Und in geistlicher Hinsicht ist es auch so, wir müssen den richtigen Weg gehen, um zu Gott zu kommen, wenn wir wechseln wollen vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, dann müssen wir uns für den richtigen Weg entscheiden. Und Jesus sagte einmal, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt niemand anderen, es gibt nur einen einzigen Weg, der zu Gott führt. Genauso wie auch nur eine Telefonnummer für die bestimmte Adresse passt. Genauso gibt es nur einen Weg, der zum Himmel führt. Und diesen einen Weg, den müssen wir gehen. An anderer Stelle steht in der Bibel geschrieben, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das bedeutet, es gibt keinen anderen Namen außer den Namen Jesus, durch den jemand in den Himmel kommen kann. Und wenn jemand wechseln möchte von dem einen Reich in das andere Reich, und ich hoffe, heute Abend sind viele da, die den Wunsch haben, dann muss man zu Jesus kommen und muss diesen Weg gehen, den die Bibel uns zeigt. Unser Thema heute Abend lautet grenzenlose Liebe. Wo gibt es jemanden, dem ich ganz vertrauen kann? Heute Morgen war in Lüchte Markt. Wir sind auf dem Markt gewesen und dann habe ich einige Leute angesprochen und habe gesagt, heute Abend geht es uns in unserer Veranstaltung um das Thema grenzenlose Liebe. Wenn Sie jetzt dieses Thema hören, was stellen Sie sich darunter vor? Was erwarten Sie, was kommen sollte? Oder was denken Sie, was sollte in diesem Thema, bei diesem Thema behandelt werden? Und dann sagte jemand, ja, da geht es bestimmt um Beziehungen zwischen Mitmenschen. Ein anderer sagte darum, es geht bestimmt darum, um Randgruppen der Gesellschaft. Wie gehe ich richtig auf diese Leute ein? Vielleicht Ausländer oder andere besondere Randgruppen. Eine andere Person sagte uns dann, grenzenlose Liebe, so etwas gibt es überhaupt nicht. Ich habe gelesen von einer Umfrage, die unter sozial benachteiligten Kindern gemacht wurde. Und sie wurden gefragt nach den Wünschen, die sie haben in ihrem Leben. Und an erster Stelle stand bei ihnen, von den Eltern geliebt zu werden. Zuneigung. An zweiter Stelle, immer genug zu essen zu bekommen. Und an dritter Stelle Freunde haben, gute Freunde haben. Da ist der 11-jährige Basti aus Hamburg. Wenn er sich etwas wünschen könnte, dann würde er sich wünschen, dass seine Eltern etwas netter zu ihm sind, mal mit ihm spielen würden. Und sein zweitgrößter Wunsch erst wäre ein eigenes Fahrrad. Unsere Welt leidet an einem Defizit an Liebe. Und diesen Defizit an Liebe, den spüren wir in so vielen Bereichen. Und ich denke, wir spüren diesen Defizit auch dort, wo man ihn eigentlich nicht erwarten sollte. Auch in der Ehe. Und ich weiß, dass so manch eine Ehekrise bereits in den Flitterwochen beginnt. Das sind Menschen, die haben sich gefunden, haben sich füreinander entschieden und meinen, jetzt werden sie so richtig glücklich sein. Aber auf einmal merkt man dann doch, was für ein Egoist man wirklich ist. Zuerst hat man noch gesagt, ich tue alles für dich. Du bist die wichtigste Person für mich in meinem Leben. Und dann dauert es gar nicht lange, dann ist man schon nicht mehr mal bereit, loszufahren, um die Brötchen zu holen. Dann ist man auch nicht bereit, vielleicht beim Abwasch zu helfen, schon gar nicht die Töpfe zu kratzen, die angebrannt sind, oder mal in der Wohnung Staub zu saugen. Und man merkt auf einmal, wie egoistisch man ist. Und ich muss sagen, da habe ich im Laufe meiner Ehe eine ganze Menge gelernt. Auf einmal habe ich gesehen, so wie ich mich selber eingeschätzt habe, so bin ich eigentlich gar nicht. Grenzenlose Liebe unter den Menschen, gibt es so etwas überhaupt? Und ich denke, die Antwort, die eine Person heute Morgen gegeben hat, so etwas gibt es nicht. Ich denke, die ist in gewisser Hinsicht richtig. Unter uns Menschen gibt es das nicht. Aber es gibt jemanden, der uns liebt mit einer grenzenlosen Liebe. Und das ist Gott selber. Und davon war heute schon die Rede. Und wir haben es gehört in dem Bericht von Britta. Sie hat aus ihrem Leben erzählt und hat erzählt, dass sie diese Liebe erfahren hat. Dass es da jemanden gibt, der sie wirklich liebt mit einer grenzenlosen Liebe. Wir müssen also zur Bibel kommen. Wir müssen da nachlesen, wie Gott ist. Und wenn wir da nachlesen, dann entdecken wir, was es bedeutet, grenzenlose Liebe zu haben. Ich möchte einen Bibeltext lesen aus Johannes Kapitel 3, Vers 16. Dieser Text ist vielleicht der bekannteste Text der Bibel. Und das ist ein Text, den wir gut kennen sollten. Dort heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir jetzt fragen würden, wer ist es, der da liebt, so grenzenlos, dann ist die Antwort ganz offensichtlich, es ist Gott. Gott ist derjenige, der grenzenlos liebt. Und dann die zweite Frage, wen liebt er, wen liebt Gott? Wenn wir in diesen Bibeltext hineinschauen, dann heißt es dort, die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das bedeutet ganz konkret, Gott hat die Menschen geliebt. Gott hat die Menschen geliebt, die damals auf der Welt gelebt haben. Aber Gott liebt auch die Menschen, die heute leben. Und Gott liebt die Menschen, die in Deutschland leben. Gott liebt aber auch die Menschen in ganz Europa. Auch die Menschen in Asien, in Afrika, in Amerika, auf allen Kontinenten dieser Welt. Es gibt keinen einzigen Menschen, den Gott nicht lieb hat. Ob jemand nun gebildet ist, ob jemand berühmt ist, ob sein Name bekannt ist unter vielen Menschen, das spielt keine Rolle. Oder ob jemand arm ist, der irgendwo in einer ärmlichen Hütte lebt, das spielt keine Rolle. Gott liebt jeden Menschen. Ob jemand jetzt ein Pastor ist, ob jemand ein Professor ist, ob jemand sich vielleicht engagiert in vielen sozialen Projekten oder ob jemand ein Verbrecher ist, ob jemand auf der Liste steht von denen, nach denen gesucht wird. Auch das spielt keine Rolle. Gott liebt jeden Menschen, auch den größten Verbrecher unter uns. Und dann die Tat. Was hat Gott denn getan aus Liebe? Es heißt hier, dass er seinen eigenen Sohn gab aus Liebe. Und ich musste so denken heute, dass wir als Menschen ja auch in der Lage sind, vieles zu tun aus Liebe. Wir sind hier in Lüchte als Gäste aufgenommen worden, die wir angereist sind und fühlen uns hier wohl. Und wir sind dankbar für die Gastfreundschaft. Das ist eine wunderbare Sache. Und dann habe ich so gedacht an die Weihnachtszeit. Man macht sich einander Geschenke. Manche geben viel Geld aus, verpacken die Geschenke wunderbar. Ist ein Zeichen der Liebe. Manche setzen sich ein für andere Menschen, tun einen aufopferungsvollen Dienst im Ausland und das alles aus Liebe. Aber die größte Tat, die jemand tun kann aus Liebe, ist, wenn er sein Leben einsetzt, ganz und gar. Und Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, obwohl Gott schon wusste zu dem Zeitpunkt, dass man ihn kreuzigen würde, dass man ihn umbringen würde, dass er auch schwer leiden würde. Und darin sehen wir die Tat seiner Liebe. Und das Ziel seiner Liebe besteht darin, so wie es hier heißt, auf dass wir nicht verloren gehen. Verloren gehen, das bedeutet, dass wir einmal für ewig von Gott getrennt sind. Und dass wir nach diesem Leben auf dieser Erde in der Ewigkeit, in der Verdammnis landen werden. An einen schrecklichen Ort, den die Bibel Hölle nennt. Das ist der Weg, den der Mensch geht, wenn er ohne Gott lebt. Und solange ein Mensch sich nicht bekehrt hat und für Jesus Christus entschieden hat, ist er auf diesem Weg. Gottes Wunsch war, dass der Mensch gerettet wird, dass er in den Himmel kommt. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort, der uns in der Bibel beschrieben wird, in mehreren Kapiteln. Ein Ort der Freude, ein Ort, an dem es kein Leid mehr gibt, kein Klagen, keine Krankheit. Dort gibt es auch keine Sünde, kein Kummer, keine Enttäuschung durch andere Menschen. Damit wir an diesen wunderbaren Ort kommen, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und die Bedingung, damit wir dort ankommen können, wird hier genannt, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das Wort Glauben habe ich jetzt etwas hervorgehoben, weil das ein ganz entscheidender Begriff in diesem Text ist. Diese Liebe Gottes, die erfahren wir nicht ohne weiteres, nicht automatisch, sondern der Mensch muss selbst ein Stück dazu beitragen. Er muss es nicht erarbeiten, indem er viele Werke tut, sondern der Mensch muss einfach sein Vertrauen auf Jesus setzen. Über diese grenzenlose Liebe Gottes gibt es noch andere Bibelstellen und ich möchte noch zwei weitere Texte gemeinsam mit euch ansehen. Zunächst einmal Johannes Kapitel 15, Vers 13. Dort heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hier haben wir den Begriff, die größere Liebe. Niemand hat größere Liebe. Das bedeutet, es gibt keine Liebe in der Welt, keine Liebe im ganzen Universum, die größer ist als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat Jesus Christus getan. Gottes Liebe übersteigt die Liebe der Menschen bei weitem. Und jetzt den zweiten Text. Er steht in Römer Kapitel 5, Vers 6. Dort heißt es, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt vielleicht jemand sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich habe diesen Text besonders hervorgehoben. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist. Wir sehen, es gibt also verschiedene Bibeltexte, die uns das Gleiche sagen, den gleichen Punkt. Und darum kommen wir jetzt zu dieser Frage, warum starb Jesus überhaupt? Die Antwort auf diese Frage finden wir in Markus Kapitel 10, Vers 45. Dort sagt Jesus, denn auch der Menschensohn, und damit meint er sich selber, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als ein Lösegeld für viele. Jesus hat viele gute Werke getan, als er auf dieser Erde war. Er hat viele Predigten gehalten. Aber all das war nicht der Hauptzweck seines Kommens auf diese Erde, sondern Jesus kam, um sein Leben zu geben als ein Lösegeld. Er kam, um für uns zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Was bedeutet es jetzt, ein Lösegeld zu geben? Vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre zurück, gab es eine tragische Geschichte. Somalische Piraten kaperten das deutsche Containerschiff, die Hansa Stavanger, am 4. April 2009, etwa 400 Seemeilen vor der Küste Somalias. Das Schiff war in den Händen der Piraten. Natürlich wurde eine hohe Summe gefordert, um das Schiff wieder freizulassen. Die Reederei hatte sich entschieden, wir zahlen kein Lösegeld. Und so verging die Zeit. Und es war eine schreckliche Zeit für die Menschen auf dem Schiff. Die Menschen an Bord wurden schlecht behandelt, ihnen wurde gedroht, es gab Scheinhinrichtungen. Eine grausame Sache. Aber ein Lösegeld sollte nicht gezahlt werden. Aber dann schließlich nach circa 4 Monaten entschied man sich, sich doch darauf einzulassen. Die Summe war 2,75 Millionen Dollar. Umgerechnet 1,9 Millionen Euro wurden gezahlt. Und damit waren die 24 Besatzungsmitglieder an Bord dieses Schiffes wieder frei. Das Schiff war wieder in Sicherheit. Ich habe das mal umgerechnet, wie viel das pro Person ausmacht. Das bedeutet, pro Person wurden 80.000 Euro gezahlt. Eine hohe Summe. Und ganz bestimmt ist es das auch wert. Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben als ein Lösegeld zur Befreiung für unsere Schuld. Er hat nicht 80.000 Euro bezahlt, sondern er hat viel, viel mehr eingesetzt, damit wir gerettet werden können, du und ich. Er hat sein eigenes Leben eingesetzt, als er starb am Kreuz auf Golgatha. Die Hinrichtungsmethode der Kreuzigung war die grausamste Hinrichtungsmethode, die die Römer überhaupt hatten. Jemand, der ans Kreuz genagelt wurde, der litt grausame Qualen. Aber bevor jemand dort ans Kreuz kam, gingen schon andere Prozeduren voraus. Zunächst einmal das Verhör unter Pontius Pilatus, wo Jesus verlästert wurde, wo er gespottet wurde. Schließlich setzte man ihm eine Krone aus Dornen auf. Man gab ihm einen Stab in die Hand, hat ihm einen purpurnen Umhang umgezogen und ihm zugejubelt, König der Juden. Und dann schließlich nahm man ihm den Stab wieder weg und schlug damit ein auf sein Haupt, auf diese Krone aus Dornen. Und diese harten Kronen bohrten sich in die Kopfhaut ein. Und dann ging es weiter zur Geißelung mit einer Peitsche, an der Bleistücke befestigt waren oder Eisenstücke, Metallstücke, wurde auf den fest eingebundenen Menschen eingeprügelt. Die Haut war gespannt und platzte auf, sobald die Schläge auf ihm niedergingen und die Nervenstränge wurden freigelegt. So manch einer überstand diese Geißelung nicht und starb bereits während dieser Geißelung. Und dann ging es weiter. Man legte ihm das schwere Kreuz auf und dann sollte er dies tragen zu seiner eigenen Hinrichtungsstätte. Unterwegs brach er zusammen. Jemand anderes wurde gerufen, der das Kreuz trägt. Dann wurde er darauf gelegen. Er wurde angenagelt. Nägel wurden durch seine Hände getrieben und durch seine Füße. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Und die Muskeln haben sich gespannt und die Knochen möglicherweise auseinandergezogen. Und dort hing er am Kreuz und er litt grausame Qualen. Aber als er dort hing, und ich glaube, die schlimmsten Qualen, die er dort litt, waren nicht einmal die körperlichen Qualen, die er durchmachte. Er wusste, dass er dort am Kreuz hing, nicht weil er irgendein Verbrechen begangen hätte, sondern er hing dort am Kreuz, weil er die Schuld der Menschen auf sich nahm. Er starb dort für dich und für mich. Und als er dort am Kreuz starb, da starb er für deine Schuld und für meine Schuld. Das heißt, meine Schuld lag auf Jesus Christus. Er wurde bestraft für das, was ich falsch gemacht habe. Er wurde bestraft für das, was du falsch gemacht hast. Und wir wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und Gott kann Sünde nicht zulassen. Und als er dort hing am Kreuz und die Schuld der Welt auf sich nahm, da schrie er diese Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war in diesem Moment getrennt von seinem Vater im Himmel, mit dem er in innigster Gemeinschaft immer lebte. Und das war sicherlich das Schlimmste der Leiden überhaupt. Niemand anderes hat unsere Sünde auf sich genommen. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Konfuzius. Niemand von den berühmten Leuten, die wir überhaupt nennen können, die es auf der Welt gibt, hat das getan für uns, was Jesus Christus getan hat, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Niemand anderes wäre überhaupt in der Lage gewesen dazu. Niemand anderes war sündlos wie Jesus, dass er für unsere Schuld hätte sterben können am Kreuz auf Golgatha. Und somit ist Jesus durch sein Sterben am Kreuz für uns die Brücke geworden zu Gott. Gott hat dieses Opfer Jesu anerkannt und hat Jesus von den Toten auferweckt. Und indem Jesus wieder auferstanden ist, hat er den Weg für uns freigemacht zum Himmel. Und hier soll das einmal angedeutet werden. Diese Kluft, die zwischen Gott und uns steht, wird überbrückt durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Und darum ist diese Tat Jesu am Kreuz auf Golgatha das Zeichen der grenzenlosen Liebe Gottes, die wir mit unserem Verstand nicht verstehen können. Vollkommen. Denken wir noch einmal zurück an den Frachter, der entführt worden ist. Die Menschen, die da drauf waren, haben schreckliche Ängste durchgemacht, aber irgendwann einmal waren sie befreit. Auch wir sind von Natur aus auf einem Frachter, der dem Untergang geweiht ist. Aber indem wir an Jesus glauben und das Lösegeld in Anspruch nehmen, können wir diesen Frachter verlassen und wechseln auf das Schiff, das zum Leben führt. Als Jesus damals gekreuzigt worden ist, spielte sich parallel dazu noch eine andere Begebenheit ab. Damals war es üblich, dass man einen Gefangenen von Zeit zu Zeit zu einem bestimmten Festtag freilassen würde. Und damals wurde gefragt: Wen soll ich euch freilassen? Der Statthalter wollte jemand freigeben. Und Pilatus hat die Volksmenge aufgehetzt und hat gesagt: Nicht Jesus, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher, der die Strafe am Kreuz wirklich verdient hatte. Und so schrie die Volksmenge: Barabbas. Und der Statthalter ließ sich darauf ein. Jesus wurde zur Kreuzigung geführt, aber Barabbas ging frei aus. Wollen wir uns einmal versuchen, in die Lage von Barabbas hineinzuversetzen? Barabbas saß in seinem Gefängnis und er wusste, der Tag der Hinrichtung kommt. Und er wusste, irgendwann kommt der Gefängniswärter, dies war jetzt die letzte Nacht, die ich hier verbracht habe, sicherlich kommt er morgen früh und dann wird der Schlüssel in der Tür knarren, die Tür geht auf Man wird mich aus der Gefängniszelle zerren und dann geht es ab zur Hinrichtungsstelle und dort werde ich gekreuzigt werden. Barabbas sitzt dort in seiner Gefängniszelle. Nun, die Einzelheiten werden uns in der Bibel nicht beschrieben. Aber ich möchte einfach mal in Gedanken uns so vorstellen, was mag wohl in diesem Barabbas in dem Moment vor sich gegangen sein? Die letzten seines Stunden, seines Lebens nahten. Und tatsächlich, er hört den Schlüssel in der Tür knarren, die Tür geht auf, er sieht den Gefängniswärter und dann sagt er zu ihm: Barabbas, hast du schon gehört? Was gehört? Ich weiß nur, dass heute der Tag ist, an dem ich hingerichtet werde. Nein, Barabbas, es gibt eine gute Nachricht für dich. Und die gute Nachricht besteht darin, ein anderer starb für dich. Du wirst nicht hingerichtet, du wirst heute nicht gekreuzigt. Ein anderer wurde an deiner Stelle gekreuzigt. Was? Ein anderer? Das kann doch gar nicht sein. Wer sollte das tun? Wer sollte bereit sein, meinen Platz dort am Kreuz einzunehmen? Und der Gefängniswärter, vielleicht nahm er Barabbas an die Hand und sagte: Komm, mit, ich zeig dir das. Du bist frei, du kannst gehen. Du wirst dort nicht hingerichtet heute. Komm mit, ich zeig dir die Hinrichtungsstätte. Und dann gehen sie raus. Und er sagt dort: Barabbas, siehst du dort drüben? Dort sind drei Kreuze. Und das Kreuz in der Mitte, das war für dich bestimmt. Da hättest du heute sterben sollen. Und er sieht dort, aber tatsächlich, dort am Kreuz, da hängt ja jemand. Und dieser jemand, der hängt dort an deiner Stelle. Tatsächlich, er starb für mich. Barabbas, du bist frei. Du kannst gehen. Jesus starb für dich. Und lieber Zuhörer, wir können dieses anwenden auf unser Leben. Genauso wie Barabbas den Tod verdient hat am Kreuz, haben wir Strafe verdient. Die Strafe, die auf uns lastet, aufgrund all unserer Sünde, die wir begangen haben in unserem Leben, ist so groß, dass wir den Tod damit verdient haben, den ewigen Tod, die Verdammnis, getrennt zu sein von Gott. Aber Jesus starb für uns. Er nahm unseren Platz ein, damit wir nicht dorthin gelangen müssen, an diesen Ort der Verdammnis. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserer Sünde um? Das ist jetzt eine Frage, die ich uns einmal stellen möchte. Jeder soll mal darüber nachdenken, über sein eigenes Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir leugnen unsere Sünde oder wir geben unsere Sünde zu. In Römer Kapitel 3, Vers 23 heißt es ganz deutlich: Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wenn die Bibel hier das Wort alle gebraucht, dann sind wirklich alle Menschen gemeint. Da gibt es keine Ausnahme. Selbst wenn jemand noch so ein ordentliches und anständiges Leben führt, es gibt keine Ausnahme. Es gibt so viele Menschen, die halten sich für einen guten Menschen und meinen, auf mich trifft das alles nicht zu. Was habe ich schon falsch gemacht? Warum sollte Gott mich eines Tages verurteilen? Sie leugnen ihre Sünde. Mit diesem Kreis möchte ich einmal die Sünde darstellen unseres Lebens. Ich habe sie schwarz dargestellt und stellen wir uns einmal vor, das ist die Sünde, die in deinem Leben passiert ist. Und jetzt möchte ich hier etwas darstellen. Achtet mal genau, was jetzt dort passiert. Ich mache den Hintergrund mal etwas dunkler. Was passiert jetzt mit unserer Sünde? Ist kaum noch zu sehen. Fast nichts mehr da. Noch etwas dunkler? Schwarz. Nichts mehr da? Haben wir keine? Oh, das war nicht so gemeint. Ja, genau. Haben wir keine Sünde begangen? Einfach, weil wir nichts sehen? Wenn ich einen schwarzen Gegenstand habe und ich halte diesen schwarzen Gegenstand auch an einen schwarzen Gegenstand, dann ist er fast nicht zu sehen. Und viele Leute vergleichen sich mit anderen Menschen. Und dann sagen sie, ja, so schlimm wie der bin ich doch nicht. Und man sieht einfach nichts von seiner Sünde. Damit wir unsere Sünde wirklich sehen können, müssen wir sie aus der Sicht Gottes sehen. Wenn Gottes Licht in unser Leben hineinscheint, auf einmal wird alles sichtbar. Und wenn wir es nicht erlauben, dass Gottes Licht jetzt in unser Leben hineinscheint, dann wird es später einmal hineinscheinen. Die Bibel gibt uns einen Spiegel für unser Leben. Wie sieht's in unserem Leben eigentlich aus? Und dieser Spiegel, das sind die 10 Gebote. In Gesprächen mit Menschen komme ich gern hin und wieder auf die 10 Gebote zu sprechen. Und ich frage, kennen Sie die 10 Gebote? Und dann sagt mir jemand, ja, einige könnte ich schon aufzählen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Ja gut, das ist ganz gut. Bleiben wir einmal dabei stehen. Wie ist das denn mit Lügen? Haben Sie schon mal gelogen? Und dann sagt mir eine Frau, nein, noch nie. Und fängt gleich an, mir Geschichten zu erzählen von anderen Menschen, die sie belogen haben nach Strich und Faden. Haben Sie schon einmal gestohlen? Nein, noch nie. Noch nie hat sie gestohlen. Und erzählt mir gleich Geschichten von anderen, die sie bestohlen haben. Und so bin ich mit ihr weitergegangen, einen Test gemacht. Haben Sie schon mal die Ehe gebrochen? Nein. Haben Sie schon einen Menschen getötet? Nein. Noch nichts von den Geboten Gottes übertreten. Ist das möglich, dass das stimmt? Ob das eine ehrliche Antwort ist? Ist da ein Mensch tatsächlich so rein und so vollkommen, so perfekt, ohne Sünde? Oder ist es vielleicht ein Mensch, der seine Sünde nicht sehen will? Damit wir von der Sünde gerettet werden wollen, müssen wir unsere Sünde sehen und auch zugeben. Wir müssen Lüge, was Lüge ist, auch als Lüge bezeichnen und nicht als Ausrede, nicht als Notlüge oder als eine kleine Übertreibung. Wir müssen Sex außerhalb der Ehe als Ehebruch nennen. Wir müssen Steuerhinterziehung als Diebstahl bezeichnen. Erst dann sind wir wirklich ehrlich mit uns selber. Vielleicht sagst du dir, ich habe nichts Schlimmes getan. Ich habe kein Gesetz übertreten. Du kannst zum Gericht gehen, kannst nach meiner Akte fragen. Ich habe mal falsch geparkt. Ja, richtig, im Parkverbot. Habe ich einen Zettel bekommen. Die Strafe habe ich bezahlt. Das habe ich alles in Ordnung gebracht. Es mag sein, dass du vor einem irdischen Gericht nach dem Bundesgesetzbuch völlig unschuldig bist, dir ist nichts nachzuweisen. Das bedeutet aber nicht, dass du vor dem Gericht Gottes auch völlig unschuldig bist. Gott hat uns seinen Maßstab mitgeteilt und seinen Maßstab haben wir in der Bibel. Ich möchte nur ein ganz wenig davon herausgreifen. Wenn ich jemanden frage, haben Sie schon, in den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten. Haben Sie schon einmal einen Menschen getötet? Dann sind normalerweise die Menschen immer gleich sehr erleichtert. Wow, endlich mal eine Frage, wo ich gut bei wegkomme. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Was sagt Jesus nun dazu? Jesus ist auf die 10 Gebote eingegangen in der Bergpredigt. Und dann sagt er, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, du Nichtsnutz, oder mit anderen Worten, du Idiot, du Hohlkopf, du Narr, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, du Verrückter, du Tor, der gehört ins höllische Feuer. Jesus hat das Gebot des Tötens damit also ganz deutlich verstärkt. Was Jesus uns hiermit sagt, ist, töten oder morden, Das beginnt nicht erst dann, wenn ich jemanden mit der Tat getötet habe, sondern es beginnt bereits in unseren Gedanken. Wenn du dir sagst, dem könnte ich aber den Hals umdrehen, den würde ich am liebsten umbringen, dann ist das in den Augen Gottes bereits so, als hättest du ihn schon längst umgebracht. Eine andere Bibelstelle sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ein weiteres Gebot, auf das ich kurz eingehen will, ist das Gebot des Ehebrechens. Du sollst nicht ehebrechen, steht in den 10 Geboten. Jesus geht darauf ein und sagt dann weiter, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Auf die Frage, haben Sie schon einmal die Ehe gebrochen? Antwortet dann jemand, nein, ich bin doch gar nicht verheiratet. Und wenn wir jetzt das Gebot, wenn wir jetzt die Aussagen Jesu uns ansehen, dann merken wir ganz schnell, auch Unverheiratete können die Ehe brechen. Und sie beginnt bereits, und der Ehebruch beginnt bereits da, wo ich den anderen mit lustvollen Augen ansehe und in meinem Herzen diesen Ehebruch vollziehe. Ehebruch ist eine Sünde. Und warum ist Ehebruch denn so schlimm? In der Regel ist es so, dass derjenige, der die Ehe bricht, gleichzeitig auch eine ganze Reihe anderer Gebote übertritt. Wenn jemand fremd geht und seine Frau ihn fragt, wo warst du denn heute Abend? Warum kommst du so spät nach Hause? Dann sucht er sich eine Ausrede. Und er übertritt das Gebot des Lügens. Du sollst nicht lügen. Er übertritt das Gebot des Begehrens. Du sollst nicht begehren, was dein anderer hat. Er verachtet möglicherweise seine Eltern, die ihm immer beigebracht haben, dass so etwas nicht in Ordnung ist. Und viele andere Gebote werden gleichzeitig übertreten. Es gab eine Umfrage in Großbritannien über die Ursachen der Ehescheidung und es wurde herausgefunden, dass Ehebruch mit Abstand der häufigste Scheidungsgrund ist. Wenn ein Mensch die Ehe bricht, dann verliert er das Vertrauen vor den Menschen. Er verliert das Vertrauen des eigenen Ehepartners und er verliert das Vertrauen von allen anderen. Vor einiger Zeit sagte mir eine Frau, ich bin 17 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet. Wir haben Kinder, wir haben eine schöne, wunderbare Familie. Aber dann kam die Zeit, dann fing mein Mann an, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Und mit anderen Frauen. Er fing an, dort zu chatten, sich mit ihnen zu schreiben und sich dann mit ihnen zu treffen. Und jetzt ist er unterwegs auf einer Reise. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Was soll ich tun? Ich liebe meinen Mann. Sie möchte nicht, dass die Ehe scheitert. Ehebruch hat grausame Auswirkungen auf die Familie. Es zerstört das Glück der Ehe. Es zerstört das Glück der Familie, das Glück der Kinder. Und es zerstört das Glück noch von anderen Leuten, die damit irgendwie zu tun haben. Der König David hat Ehebruch begangen. Von ihm lesen wir in der Bibel. Und was war die Auswirkung? Gott sagte einmal dann zu ihm, nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Der König Der König hat Ehebruch begangen und die Auswirkung war die, dass sein Königreich keine Sicherheit mehr hatte, keine politische Sicherheit. So hatte seine Sünde Auswirkung schließlich auf das ganze Volk. Harry Truman, ein früherer US-Präsident, sagte einmal Folgendes: Ein Mann, der in seiner ehelichen Beziehung nicht ehrbar ist, ist es in der Regel auch in keiner anderen zwischenmenschlichen Beziehung. Wir haben uns jetzt zwei Punkte angeguckt, was die Bibel uns sagt. Wir haben gemerkt, wie Gott es sieht in unserem Leben. Wir könnten andere Dinge uns ansehen. Die Bibel ist wie ein Spiegel für unser Leben. Und wir stellen uns jetzt die Frage, hat denn jeder gesündigt? Die Bibel sagt, ja, jeder hat gesündigt. Ob du die Ehe gebrochen hast, in der Tat oder in den Gedanken. Ob du Hass in deinem Herzen hast, neidisch bist, eifersüchtig bist. Ob du einem anderen Kind ein Spielzeug geklaut hast oder ob du ein Auto aufgebrochen hast, das macht keinen Unterschied. Das alles nennt die Bibel Sünde. Nun zu der Frage, was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung von Gottes Gesetz. Gott hat uns in der Bibel gute Maßstäbe gegeben. Er hat uns seine Ordnung gegeben. Wenn wir darin leben, dann wird es uns gut gehen. Dann werden wir glücklich sein. Es gibt es immer wieder Leute, die ärgern sich darüber, über das, was in der Bibel steht. Sag einmal, hast du dich schon mal darüber geärgert, dass es Leitplanken an der Straße gibt? Kein Mensch würde sich darüber ärgern. Und dabei grenzen uns die Leitplanken ein. Sie verhindern, dass wir von der Straße kommen. Und du sagst dir, ich möchte fahren, wo ich will. Das spielt doch keine Rolle, ob auf der Straße, ob auf der Wiese, auf dem Feld oder wo auch immer. Ich möchte leben, wie ich will. Ich möchte frei sein, möchte glücklich sein. Ein anderes Wort für Leitplanken ist Schutzplanken. Leitplanken bieten uns Schutz. Sie schützen den Fahrer des Fahrzeugs. Aber Leitplanken schützen auch die Häuser, die dort an der Straße entlang gebaut wurden. Und Leitplanken sind dafür unsere Sicherheit. Und genauso auch das Wort Gottes ist dafür da, für unsere Sicherheit. Eine zweite Definition ist, Sünde ist wie eine tödliche Krankheit. Wenn du eine tödliche Krankheit hast und es ein Heilmittel dafür gibt, würdest du es nehmen? Und die Menschen spielen mit ihrer Sünde und sie meinen, dass sie das Heilmittel für die Sünde nicht bräuchten. Dann ist Sünde Zielverfehlung. Wenn wir das griechische Wort hamartia ganz wörtlich übersetzen, dann heißt es Zielverfehlung. Jemand, der das Ziel nicht trifft. Ein Fußballspieler, der auf das Tor schießt und er schießt daneben, er hat sein Ziel verfehlt. Wie soll seine Mannschaft gewinnen, wenn die Spieler daneben schießen? Das geht einfach nicht. Wenn du eine falsche Nummer wählst am Telefon, dann kommst du nicht an. Du hast das Ziel verpasst. Zielverfehlung, das kann tragische Auswirkungen haben. Sünde ist wie Zielverfehlung. Und die Sünde ist die Ursache für den Mangel an Liebe, den wir haben in dieser Welt. Stellen wir uns einmal vor, ein jeder würde nach den 10 Geboten leben. Wie würde es in unserem Leben dann aussehen? Uns ist allen klar, dann würde es ganz anders aussehen. Alle würden nach der Bergpredigt leben. Es würde ganz anders aussehen. Die Sünde ist die Ursache für unser größtes Problem. Und die Sünde ist tief in unserem Herzen drin. Und wenn wir jetzt die Lösung finden wollen für das Problem der Sünde und für das Problem des Mangels an Liebe, dann müssen wir uns unser Herz angucken. Darin stecken Bosheit, Lüge, Hass, Betrug, Unglaube und viele, viele andere Dinge, die wir jetzt aufzählen könnten. Unser Herz ist schwarz vor Sünde. Die Bibel sagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Das eigentliche Problem des Menschen besteht darin, dass er im Grunde seines Herzens böse ist und verdorben ist. Was können wir tun? Wir haben gesagt, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hat, um das Problem der Sünde zu lösen. Das war der Hauptgrund seines Kommens auf diese Erde. Und Jesus Christus hat sein Blut vergossen, damit wir gerecht werden können. Das möchte ich jetzt auch einmal hier bildlich darstellen. In der Bibel steht geschrieben, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Durch das Blut Jesu werden wir gereinigt von unserer Sünde. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt und das möchte, dann reinigt Jesus ihn und sein Herz wird rein von dieser Sünde. Das Problem, die Lösung für unser größtes Problem liegt bei Jesus. Gott sagt einmal, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Gott macht das. Gott verändert unser Herz. Gott verändert unser Denken. Und das sehen wir dann in den im Leben eines Menschen. Beim Nachdenken über die Frage, wen könnte ich als Beispiel nennen, kam mir eine Familie in den Sinn. Da war ein junger Mann, damals gleicher Jahrgang wie ich. Wir waren zusammen in der Jugendgruppe zusammen, in der Gemeinde. Mit Vornamen heißt er Tillmann. Manch einer von uns, die hier sitzen, kennt seine Geschichte. Es ist damals durch den Medien gegangen, was passiert ist. Wir haben viel Zeit damals miteinander verbracht, in der Jugend, so ähnlich wie es hier auch eine Jugendgruppe geht. Tillmann ist dann weitergegangen, hat Theologie studiert. Und Tillmann hatte ein Herz für die Menschen, eine Liebe für die Menschen. Und ganz besonders hatte er eine Liebe für das kurdische Volk. Ein Volk, das kein eigenes Land hat, das verstreut lebt in verschiedenen Ländern und von anderen hin und her geschickt wird und irgendwie, man will ihnen die Rechte nicht wirklich gönnen, die ihnen eigentlich zustehen. Er wollte dem kurdischen Volk dienen. Und so ist er dann eines Tages umgezogen, zusammen mit seiner Familie in die Türkei. Und dort hat er dann jahrelang gelebt, hat die Sprache gelernt, hat dort gearbeitet, hat sein Geld dort verdient. Manchmal hat er Schwierigkeiten bekommen mit seinem Visum. Da musste er das Land verlassen und dann wieder was Neues beantragen und wieder zurückkommen, wieder zurückgehen. Es war nicht unbedingt immer leicht. Er arbeitete da mit an einem großen Bibelprojekt. Aber nicht alle waren jetzt seinem Glauben gegenüber so positiv eingestellt. Manchen gefiel das überhaupt nicht. Und eines Tages, er verabschiedet sich morgens von seiner Familie. Er gibt den Kindern einen Kuss und sagt, ich liebe dich und geht dann zur Arbeit. An diesem Tag, er ist im Büro, noch mit zwei anderen Mitarbeitern. Es klingelt, man macht die Tür auf. Und hinein kamen 5 ganz gefährliche Leute mit einem ganz bösen Plan. Auf grausame Art und Weise wurden sie gefoltert und schließlich umgebracht. Das Besondere an diesem Erlebnis war, denke ich, nicht der Tod von Tillmann, sondern es war das Verhalten seiner Frau. Seine Frau, Susanne, sagte, ich habe den Mördern vergeben. Ich habe keine Rachegefühle in meinem Herzen. Ich habe den Mördern vergeben. Die Beerdigung fand statt. Und Susanne hat ihren Dienst an dem gleichen Ort, in der gleichen Stadt fortgesetzt. Eine ganze Reihe anderer Mitarbeiter haben sich gesagt, es ist zu gefährlich, hier zu leben an diesem Ort. Wir gehen weg. Susanne hat gesagt, ich bleibe hier. Ich liebe die Menschen hier. Für die sind wir gekommen. Das ist eine Liebe, die Gott gewirkt hat in ihrem Herzen, die jetzt keine Liebe ist, die man irgendwie machen kann. Das kann sich doch keiner einbilden, keiner produzieren. Das ist etwas, was Gott geschenkt hat in ihrem Leben. Welches Herz stellt dein Leben dar? Ich möchte das kurz noch einmal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte. Wir haben gesehen, es gibt zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die leben ohne Gott und die leben ohne Jesus. Die leben in der Sünde und sie wollen in der Sünde leben. Jesus ist außerhalb ihres Lebens, spielt hier keine Rolle. Darum habe ich das Kreuz daneben eingetragen. Denn Jesus ist nicht in ihr Leben hineingekommen. Jesus ist außerhalb ihres Lebens. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die leben mit Jesus. Und sie haben einmal zu Jesus gesagt, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Übernimm du die Herrschaft und die Regie meines Lebens. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir dienen und dir gehorsam sein. Sie haben ihn eingeladen und Jesus hat die Sünde weggenommen. Das sind nicht Menschen, die von sich sagen, wir sind bessere Menschen als ihr. Sondern sie sagen, wir sind besser dran. Wir sind begnadigte Sünder. Jesus hat uns vergeben. Jesus hat mir vergeben. Ich werde in den Himmel nicht deshalb ankommen, weil ich so große Leistung vollbracht hätte. Sondern ich komme nur deshalb an, weil Jesus mein Herz reingewaschen hat mit seinem Blut von meiner Sünde. Sie haben Jesus angenommen. Und die Frage ist heute Abend, lieber Zuhörer, welches Bild von beiden stellt dein Leben dar? Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, bekehren brauche ich mich nicht. Warum muss ich mich bekehren? Es geht auch ohne Jesus. Manche sagen, ich bekehre mich jeden Tag. Das ist auch eine falsche Lehre. Eine Bekehrung ist ein Prozess, ist ein Akt, der einmal geschieht. Ich bekehre mich einmal, nehme Jesus einmal in mein Leben auf und dann werde ich ein neuer Mensch. Die Bibel spricht auch hier von der Wiedergeburt. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann bekommt er den Geist Gottes in sein Herz. Er wird ein neuer Mensch in geistlicher Hinsicht. Die Errettung des Menschen ist ein einmaliger Akt. Und wir laden heute dazu ein. Wenn ein Baby geboren wird, dann sagen wir nicht, ja, heute wird die Hand geboren, morgen der Fuß und irgendwann später der andere Mal. Das ist kein langer Prozess, sondern wenn du errettet werden willst, dann ist das ein einmaliger Akt. Jeder Mensch muss sich einmal bekehren. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wir haben gesprochen von diesem Schiff, das in der Hand des Piraten war. Das eine Schiff ist in der Hand der Piraten und das andere ist in Sicherheit. Du kannst umsteigen von dem Piratenschiff auf das sichere Schiff. 1912 gab es ein ganz großes Schiffsunglück. Am 12. April 1912 um 23.40 Uhr kollidierte die Titanic mit einem Eisberg und sank innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten. Dieses Schiff galt zu damaliger Zeit als unsinkbar. Es war das größte Schiff, das es damals überhaupt gab. Und als dieses Schiff dann mit dem Eisberg kollidierte und Wasser eindrang in das Schiff, das Schiff auch ein bisschen Schlagseite hatte. Und man erkannte, was los ist. Da wurden Rettungsboote runtergelassen ins Wasser, damit die Leute einsteigen können. Aber was geschah? Die Leute wollten gar nicht rein. Warum sollen wir einsteigen in diesen wackeligen Kahn? Hier auf dem großen Schiff, da ist es doch so wunderbar. Hier haben wir Musik, hier haben wir elektrischen Strom, hier haben wir Heizung, hier haben wir gutes Essen, ein Buffet. Alles, was wir uns nur wünschen können. Warum soll ich umsteigen jetzt in diesen wackeligen Kahn? Und die ersten Boote, die ins Wasser gelassen wurden und losfuhren, die waren völlig unterbesetzt. Leute sind nicht eingestiegen. Und ich denke, das können wir vergleichen mit der Rettung, die Jesus Christus uns anbietet. Gerettet werden bedeutet, umzusteigen in das Rettungsboot. Und vielleicht erscheint es dir als eine unsichere Sache, als eine wackelige Sache, Jesus anzunehmen in mein Leben. Und du sagst, die meisten Menschen leben ohne Jesus, warum sollte ich es nicht auch tun? Ich sage auch, die meisten Menschen sind auf dem großen Schiff, auf der großen Titanic. Nur wenige von ihnen wurden gerettet. Die meisten Menschen auf diesem Schiff sind ertrunken im kalten Pazifik. Dazu kam noch das Problem, dass eigentlich auch nicht genügend Rettungsboote vorhanden waren. Aber wenn du gerettet werden willst, wenn du Jesus aufnehmen willst, dann darfst du wissen, da gibt es Platz genug für jeden. Jesus lädt jeden ein, du darfst zu ihm kommen und du wirst gerettet. Und meine Frage an dich, lieber Zuhörer, ist es, möchtest du nicht umsteigen von diesem Schiff, das äußerlich dir so viel Sicherheit bietet wie die Titanic, aber keine wahre Sicherheit? Die wahre Sicherheit bietet dir Jesus. Komm zu Jesus heute Abend. Nimm Jesus auf in dein Leben. Das wünsche ich dir. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und anschließend kommt das Musikteam nach vorne. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für das, was du getan hast am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir für deine große Liebe, die du uns erwiesen hast, als du gestorben bist für uns, als du dort am Kreuz hingst. Du hast den Platz eingenommen, den wir eigentlich hätten einnehmen sollen. Herr Jesus, du hast das getan aus Liebe zu uns. Herr, du zwingst uns nicht, dir nachzufolgen, aber du lädst uns ein. Und Herr Jesus, und ich möchte beten darum, heute Abend, Herr Jesus, für die Menschen, die hier in diesem Raum sind und die dich nicht kennen, die dich nicht aufgenommen haben in ihr Leben. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, bitte schenke du ihnen den Mut. Schenk du ihnen den Mut, dass sie heute kommen und dass sie Ja sagen zu dir. Amen.